Herr, heute Abend kommen wir zu dir und wollen dein Wort hören. Wir sind durch diesen Tag gegangen, sind Menschen begegnet, haben gearbeitet, waren in unseren Gedanken, und doch haben wir oft deine Sache vergessen, dich aus dem Auge verloren. Jetzt ordne du diesen Tag, gib uns Ruhe und Frieden, dass auch die Dinge bei uns, die uns umtreiben, wieder bei dir gelöst werden. Wir legen alles in deine Hand und bitten dich um einen Abendsegen. Amen. Ich wollte heute Abend im Jakobusbrief weitermachen.
Wir haben hier auch immer einige Bibeln, wenn die noch benötigt werden. Die liegen hier drin, im Schrank unten hat es auch welche. Es ist immer gut, wenn Sie die eigene mitbringen, aber wer keine hat, soll ruhig auch hier eine nehmen, besser als nichts. Der Jakobusbrief ist ein wenig versteckt. Hinter
dem Hebräerbrief, Jakobusbrief. Es ist immer eine Entscheidung, wie viel sollen wir als Abschnitt nehmen. Und jemand sagte, nehmen Sie doch nicht so viel, es ist besser, lieber kürzerer Abschnitt. Machen wir heute mal einen kürzeren Abschnitt von Vers 13 bis Vers 18 im ersten Kapitel des Jakobusbriefs. Wir sprachen ja beim letzten Mal, wo ich da war, also vor 14 Tagen, über die Anfechtung. Ungeheuer praktisch, der Jakobusbrief. Ungeheuer hilfreich. Weil er einfach einsetzt bei den Lebensfragen, und auch heute wieder spricht er über Versuchung. Anfechtung und Versuchung sind ja zwei verschiedene Dinge, auch wenn sie sich manchmal ähnlich äußern. Der Ursprung der Versuchung. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versuchen. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Vor 14 Tagen hat uns das beschäftigt, dass also Christen auch in Anfechtungen sind. Anfechtungen, das waren ja diese schlimmen Störungen, diese Stolpersteine, an denen man immer wieder ins Stolpern kommt und hinfällt. Das sind die schweren Dinge. Da könnten wir ja viel erzählen, aber das ist heute Abend nicht unser Thema. Ich denke, dazu gehört auch das Leiden und die beschwerlichen Dinge. Dazu gehört der Ärger, den Sie haben. Sie haben sicher auch viel Kollegen oder Mitmenschen und viel andere notvollen Dinge in Ihrem Tagesablauf, die Ihnen zur Anfechtung werden. Aber nun geht es heute um die Versuchung. Die Versuchung ist noch dramatischer, weil die Versuchung uns ja direkt verführen will. Die ersten Christen haben also auch mit dieser Sache zu kämpfen gehabt. Und wir sollen nicht nur so tun, als ob nur junge Leute von Versuchungen bedroht wären. Mag auf den Gebieten verschieden sein. Hat mich beeindruckt, wie ein reifer Christ sagte, er bete immer, Herr, bewahre mich vor Torheit im Alter. Sicher liegt das genauso nahe, dass man die oft schlimmsten Dinge tut. Versuchung, jetzt denken wir ja an viele Geschichten, die uns auch aus der Bibel nahe liegen. Das fängt schon an mit Adam und Eva, die die Frucht sehen. Das ist in der Bibel so meisterhaft beschrieben. Und sie sahen, es geht also immer durch die Augen sehr stark, das Bewundern, dass die Frucht lieblich und schön wäre. Und dann greift sie die Eva und nimmt und gibt sie dem Adam. Und da denkt er, wenn die isst, kann ich doch auch essen. Die Versuchung keiner unter uns, der nicht sich getroffen fühlt, in vielfältiger Weise wie in seinem Leben Versuchung Platz gegriffen hat und uns Not gebracht hat. Und das Schlimme, dass dann diese Dinge, die uns dann beherrscht haben, ja nicht mehr loslassen, dass das oft nach 20 Jahren wieder hochkommt in der Erinnerung und wir Reue empfinden und Scham über Dinge unseres Lebens. Die Versuchung, das Schlimme der Versuchung ist ja, dass sie eine Lust weckt, eine Leidenschaft weckt und uns begeistert und verführt. Und das ist alles so schön. Es ist ja immer wieder für uns die Frage, wie können wir heute den jungen Leuten in unserer Generation das überhaupt noch klar machen? Die jungen Leute sind ja durch die Geisteshaltung unserer Zeit ja so drauf angewiesen, dass die Lust überhaupt das Entscheidende ist. Das Lustempfinden ist das Höchste und dass ein Mensch auf irgendetwas verzichten soll, kann man sich gar nicht vorstellen, dass diese jungen Leute oft nichts mehr vom Leben empfinden. Das ist, weil auf alle Versuchung nie Erfüllung kommt. Sie werden nie einen glücklichen Rauschgiftsüchtigen finden. Sie finden auch keinen glücklichen Alkoholiker und sie finden auch keinen glücklichen Ehebrecher. Sie finden überhaupt in der Sünde nie einen glücklichen Menschen. Das ist das Schlimme in der Versuchung, dass was vorgegaukelt wird, was gelockt wird. Und so praktisch ist das, dass wir uns überlegen sollten, wie wir uns hier besser informieren. Das Schlimme ist doch, dass wir uns auch auf unserem Lebensweg ja oft bestimmen lassen von irgendeinem solchen Trugbild. Jetzt müsste ich was ganz anderes haben, meine Berufung wechseln, einen anderen Dienst machen, woanders leben, mit anderen Menschen sein. Und es ist nicht von Gott gegeben. An dem müssen wir es ja prüfen. Ist das von Gott oder ist das nur ein Trugbild? Sie kennen doch das oft gebrauchte Beispiel, wie da so einer durch die Wüste wandert und plötzlich eine Fata Morgana, so ein Trugbild, Luftbild sieht und dann geht er drauf zu. Man, da ist Wasser und da ist gar nichts dahinter. Das ist ja das Schlimme bei der Versuchung, dass sie uns verlockt und ist nichts da. Es wird uns etwas versprochen, was nachher nicht gehalten wird. Wie können wir einander überhaupt helfen, mehr zu einer nüchternen, praktischen Einstellung? Vielleicht sind viele von Ihnen früher viel härter erzogen worden, als man gewusst hat, das Leben ist nicht ein Honigschlecken und das ist schwer und da erwartet man gar nicht so viel. Die jungen Leute erwarten natürlich heute oft, dass alles, und es muss alles wunderbar sein, haben ein Traumbild von Leben. Die Angst hat man ja auch, wenn man die Bilder der DDR-Flüchtlinge sieht, ob sie nicht ein Bild vom Westen haben, das sie bald enttäuscht sein lässt. Irgendeinen Traum, denn eine Freiheit gibt es nicht. Auch hier muss man mit dem großen Strom und dann muss man den Kopf einziehen. Aber verstehen Sie, die Versuchung, die lockt ja und bringt etwas. Aber machen wir bei den Versuchungen weiter. Tolle Geschichten in der Bibel. Kain, den das lockt, seinen Bruder einfach wegzuräumen und dann kommt die Wut und der Hass und er schlägt ihn. Auch eine Versuchung. Die Frau Potiphar, die den Josef verführt. Wir könnten weitere Versuchungen nach Macht erwähnen von Absalom, der seinen Vater vom Thron jagt in der Revolution und die Gunst der Menschen sich erschleicht und das als Traum nimmt. Was uns Gott nicht gibt, das hat keinen Wert. Wir können aber auch die Geschichte von anderen Menschen erzählen, die auf die Versuchung nicht hereingefallen sind. Da ist mir immer der Abraham groß, als der König von Sodom sagt, nimm dir doch von den Gütern nach der Schlacht all die Reichtümer. Und er sagt, keinen Schuhriemen will ich haben. Es ist ganz wunderbar, wenn einen die materiellen Dinge nicht mehr fesseln können. Weil man sagt, ich nehme nur noch, was Gott mir gibt. Da können Sie überhaupt viel in der Bibel sehen, wie das gar nicht mehr wichtig war. Die Versuchung kann nicht Platz greifen. Oder am schönsten in der Versuchung Jesu, wo der Versucher auftrat und Jesus herausfordert. Er sagt, da, du kannst doch den Ruhm der Menschen haben, spring doch vom Tempel runter. Und Jesus sagt, nein. Und dann sagt er im Hunger, dann nimm doch, mach doch Brot aus den Steinen. Und sagt, nein. Das Wort Gottes ist meine Speise und sonst nichts. Ich will Gottes Willen tun. Sie sehen schon, was die Antwort ist gegen die Versuchung. Und nun sind wir alle nicht stark, aber wir können uns unter den Schutz Jesu stellen. Es ist nicht so, dass man Versuchungen ausgeliefert ist. Ich kann ganz einfach in der Versuchungsstunde mich unter den Schutz Jesu stellen und sagen, du Herr, kannst mich bewahren. Und genau das sagt auch Jakobus, dass die Versuchungen uns nicht treffen können. Das Schlimme ist ja, dass die Versuchungen in uns selber eine sehr starke Kraft haben und nicht bloß von außen kommen, sondern in uns den Widerhall finden. Das ist ja in uns oft gerade so, dass die schwache Seite erwischt wird, wo wir alle verführbar sind, wobei das ganz verschieden ist. Da mag der eine sagen, unerklärlich, wie da einer in Sünde und Schande fallen kann. Und er erhebt sich entrüstet über irgendeine große Not, die in einem Leben sich zugetragen hat. Aber er ist auf der anderen Weise vielleicht ganz arg vom Geiz verführbar oder vom Hochmut. Deswegen ist es immer schwierig, das so zu beurteilen. Jeder Mensch hat seine Seiten, wo die Versuchung ihn ganz stark bedrängt. Auch zur Empfindsamkeit, zur Wehleidigkeit, zum und was ich alles da nennen könnte. Und nun sagte Jakobus, dass diese Versuchungen von Gott natürlich zugelassen sind. Sie säumen unseren Weg und sie gehören zu diesem irdischen Leben dazu. Wir sollen das auch immer wieder anderen sagen. Vielleicht ist das auch der Zugang zu Menschen, die in Not sind, wo sie etwa bei ihren Kindern oder Patenkindern immer auch wieder das Wort sagen dürfen, erzählen Sie doch denen einfach von dunklen Stunden Ihres Lebens und was sie später mit Reue erfüllt. Ich glaube, dass das auch junge Leute gerne hören und das am meisten abnehmen. Das Beispiel, wo einer sagt, sieh, darum habe ich so eine harte Linie, weil das mein Leben schier zerstört hat. Und das nimmt man einem dann ab. Die Verbote allein wirken ja gar nichts, weil das Gelüsten viel stärker ist. Dieses ist ja auch was Schönes. Nicht, dass Sie meinen, das Gelüste sei in sich böse. Im Gegenteil, dass wir Lust empfinden, ist ja schön. Also genießen Sie das nicht, wenn man was Gutes isst. Das ist doch schön, das hat doch Gott so gemacht, dass ich das Schöne genießen kann. Lust empfinden und Gelüste zu haben ist gut, nur dass wir uns immer wieder verführen lassen zu Dingen, die uns später nur Reue und Leid schaffen. Das ist doch schlimm, wo uns später sagt, das war's nicht. Sagen wir mal, Sünde macht nie glücklich. Warum das dann so ist, dass Menschen, ja, warum der Teufel hier dann so schlecht bezahlt, er könnte doch eigentlich viel besser das am Ende machen. Aber er betrügt und lässt Menschen traurig und belastet zurück. Aber wir müssen aufpassen, Gott lässt Versuchung zu. Und jetzt sagt Jakobus im Vers 13, aber es ist nicht von Gott gemacht, nicht Gott ist der Versucher. Und das ist wichtig. Gott lässt Versuchungen geschehen, aber er versucht niemand. Jetzt weiß ich, das kann dann einer kurz sagen, warum sagt dann Jesus im Vaterunser und führe uns nicht in Versuchung? Ja, Herr, bewahre uns in der Stunde der Versuchung. Luther hat ja eine schöne Auslegung im großen Katechismus darüber geschrieben. Es ist ja klar, wie es gemeint ist. Gott versucht eben niemand. Gott ist nicht der, der mir Fallen stellen will, aber er will mich auch in dieser Welt nicht vor den Bewährungen zurückhalten. Und wir müssen uns rüsten und wissen, wir kommen immer wieder in Versuchungsstunden. Heute Morgen in aller Frühe habe ich in Frankfurt mit Frau Vögelin und Frau Birker zusammen einen Wasserbautechniker nach Burkina Faso geschickt und wir gehen dann immer in die Kapelle auf dem Flughafen und singen dann ein Lied und beten noch miteinander. Das ist mir so wichtig, Herr, bewahre ihnen Leib und Seele. Der Teufel will doch so einen jungen Burschen, der da rausgeht allein, der will doch dann irgendwo matt setzen. Der junge Mann sagt, ich möchte Jesus dienen, der Teufel sagt, den werden wir doch klein kriegen. Dass er als Gescheiterter und zerbrochener Mensch wieder heimkehrt. Oft geschehen. Und deshalb ist so wichtig, dass wir um diesen Ernst wissen, dass da ein Kampf tobt, für den wir uns rüsten müssen. Niemand sage, dass er von Gott versucht werde. Gott kann nicht versucht werden, Gott versucht niemand. Nicht, dass ihr meint, Gott wäre so finster, sondern Gott liebt euch, aber er stellt euch auch in diese Belastungen hinein. Und ihr dürft ihn bitten um Bewahrung. Und jetzt im Vers 14, die eigenen Begierden sind es, die reizen und locken. In uns hat das einen mächtigen Widerhall. Und jetzt im Vers 15 ein tolles Bild der Zeugung und der Geburt. So ist das mit einem kleinen Anfang und mit einer großen Wirkung. Es ist wie, wenn man einen Fisch hat und an die Angel hängt und da hängt das Würmlein dran und der Fisch beißt zu und dann merkt er erst zu spät, dass er an der Angel hängt. Das ist es. Das Bild ist eigentlich auch genauso toll. Oder dieses Bild, das Jakobus benutzt mit der Empfängnis und der Geburt und sagt, das geht so los, der Mensch wird durch die Begierde gereizt, durch die Begierde wird er gelockt und dann hat die Sünde ihn im Griff. Bei Sünde denkt die Bibel und auch Jakobus jetzt gar nicht bloß an ein Fehlverhalten, sondern in der Sünde kommt eine Gottesferne zum Ausdruck. Und das merken Sie ja immer wieder, wie das sich auswirkt. Theoretisch, wenn wir mal theoretisch über Sünde reden, kann man sagen, ich kann mich ja irgendwo einem Fehlverhalten schuldig machen, Fehler machen. Das kann ich tragisch, mache ja meine Fehler. Erinnern Sie sich konkret an Ihre Versündigung, dann wissen Sie, dass mit dieser Sünde kann natürlich eine Zeit lang eine Hochstimmung einhergehen, sagen, ich fühle mich so pudelwohl wie noch nie. Aber wenn Ihr Gewissen aufgeweckt wird, fallen Sie in schwere Traurigkeit, sogar bis zur Depression führen. Und dann spüren Sie, wie in dieser Sünde nicht bloß das einzelne Missverhältnis geschehen ist, sondern gleichzeitig die gottwidrigen Mächte eindringen. Und Sie müssen sich es immer wieder so vorstellen, nur so kann man sich es klar machen, mit der Erschaffung der Welt hat Gott eine herrliche Welt geschaffen. Und der Mensch hat an dieser Welt nicht Genüge gehabt, sondern hat hinter die von Gott gegebenen Dinge gesucht und hat das geholt, was ihm nicht zustand, nämlich das, was Gott ihm nicht geben wollte. Und durch den Sündenfall ist genau jetzt sind die Zerstörungsmächte in die Welt gekommen. Dann anschaulich in der Bibel geschrieben, dass Schmerz und Krankheit und Tod uns alle zeichnet und prägt. Aber das ist jetzt so wichtig, dass immer diese chaotischen Mächte in unser Leben hereinströmen. Durch jede einzelne Sünde habe ich Teil an einer großen gegen Gott gerichteten Aufruhrstimmung. Die zerstört mein Leben. Darum, je mehr ich sündige, umso mehr zerrütte ich mein Leben auch. Die Sünde ist nicht bloß eine Kleinigkeit. Ja, Gott kann sie ja vergeben, sondern das Schlimme ist, dass diese unheilvollen Kräfte in mein Leben kommen und die müssen auch wieder raus. Das spüren Sie doch einfach, wenn Sie mal einen schrecklichen Film gesehen haben oder ein wüstes Buch gelesen haben, wie diese Bilder da mitgehen. Das können Sie oft beobachten, auch bei Menschen, wie das sie umtreibt und wie die sich gar nicht mehr lösen können von Dingen. Und das kann Jesus in der Reinigung von der Sünde, dass er uns wieder löst von diesen schrecklichen Mächten. Es gibt es heute junge Menschen, die mit 22 Jahren sagen, für mich bedeutet Frauenliebe nichts mehr. Das ist alles schon erstorben und zerstört. Die Sünde zerstört sehr viel. Und die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, wenn sie in der ganzen Auswirkung einmal da ist, gebiert den Tod. Am Ende ist das leer. Auch wenn das noch nicht der physische Tod ist, aber das spürt man schon. Das andere sagt, mein Leben bedeutet mir nichts mehr. Was soll das auch für ein Leben sein? So verstehe ich das, wenn Menschen sagen, das bedeutet mir nichts mehr. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Und er lädt noch einmal ein und sagt, alles kommt von Gott. Alles Gute und alle vollkommene Gabe kommt von Gott. Jetzt will ich Sie nicht bloß stehen lassen bei der Warnung vor der Versuchung, sondern Ihnen einfach sagen, Sie dürfen doch alles von Gott erbitten. Herr, ich will Leben haben, dazu hat uns Gott geschaffen. Ich möchte Freude haben. Ich habe heute einen alten Mann besucht, der hat morgen Geburtstag und der kann schon gar nicht mehr viel gehen. Der hat gesagt, ich freue mich so, wenn morgens die Sonne aufgeht und dann, wenn ich von meinem Zimmer rausschaue und dann die Zimmerpflanzen, dachte ich, das ist schon was richtig Schönes, wenn ein Mensch sich freut einfach. Wenn er die Gaben überhaupt entdeckt noch in seinem Leben. Und vielleicht gehört das zu unserer Zeit des Besitzens und der Überfülle, dass man gar nicht mehr sich freuen kann in dem Schönen. Vielleicht haben wir uns wirklich in den Hungerjahren mehr gefreut. Wenn man aus den Bombennächten herausgekrochen ist. Wir hatten ja gestern zwei Häuser weiter diesen schrecklichen Brand, wo eine Frau verbrannt ist, so furchtbar, die noch um Hilfe geschrien hat und die Feuerwehr konnte nicht mehr helfen. Da ist mir das groß geworden, was ist jede? Da hat man so eigentlich das Lied, Lobe den Herrn, das Feuer uns nicht in der Nacht beschädigt hat. Das habe ich immer eigentlich nicht mehr singen lassen, das passt für unsere moderne Welt. Und ich habe meinen Kindern immer gesagt, Feuerwehr holt euch immer raus, braucht ihr keine Angst haben. In 3 Minuten ist das nichts und nichts, man kann dann mehr helfen. So, ich kann nur sagen, ich kann mich dem Schutz Gottes anbefehlen. Ich kann mich dem Schutz Gottes anbefehlen. Da denkt man oft gar nicht, was Gottes Güte uns gibt. Wie viel die Bewahrung Gottes in unserem Leben bedeutet hat, dass wir heute diesen Tag haben. Dass er uns das schenkt, dass er uns die Kraft für heute schenkt, die gute und vollkommene Gabe, die von ihm kommt. Und ich brauche nicht Dinge in meinem Leben suchen, die er mir nicht gibt. Ich beobachte, dass auch heute viele Christen umgetrieben sind, immer wieder in einer fortwährenden Unruhe, weil sie Dinge suchen, die ihnen Gott nicht gibt. Und sie suchen nach irgendetwas. Es ist eine hektische Unruhe drin. Ich verstehe das, es gibt es bei uns allen, wir müssen uns gegenseitig ermahnen, sagt, nehmt das, was euch Gott nur gibt, die gute und vollkommene Gabe von ihm. Bei ihm ist keine Veränderung und Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Bei Tag und Nacht, bei Sonne und Mond, da wechselt das dauernd durch die Drehbewegung der Erde. Bei ihm ist das immer so, dass es hell und klar und deutlich ist. Er beschenkt dein Leben, er führt dich ins Licht, er lässt dich nicht im Dunkeln stehen. Und auch wenn er uns einen schweren Weg führt. Auch eben in Leidenszeiten. Ich möchte das nochmal klar sagen, die Leute, die im Leiden stehen, danken mehr, sind glücklicher und froher. Ist mir auch immer bei den Begegnungen der dritten Welt so. Die traurigsten und verzweifelsten Menschen, die trifft man im überreichen Europa. In den Favelas Südamerikas, wo sie nichts zum Anziehen haben, treffen sie heitere und fröhliche Menschen. Es ist irgendwo wo schlimm, dass wir das alles verloren haben, über dem immer wieder Suchen und dieser Unruhen. Irgendwo muss noch was liegen, was uns erfüllt. Und dass wir uns genügen lassen und sagen, Herr, so wie du es gibst, nehme ich. Sie müssen auch mit Gesundheit leben. Es gibt keine Gesundheit. Wissen Sie das? Sie können nur sagen, so viele Portionen hat er mir zugemessen. Und mit dem muss ich leben. Und mit der Arthrose muss man leben und mit dem schwachen Herzen muss man leben und mit den Kopfnerven. Und der Herr gibt's und ich will mich freuen, wenn es nur erträglich geht und ihm danken. Und darf das aus seiner Hand nehmen. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Sie wissen, wo es steht. Römer 8, 28, unsere Memoristen. Okay. Schön, wenn man sich immer wieder klar machen kann. Und jetzt Vers 18. Er hat uns geboren nach seinem Willen. Jetzt spricht Jakobus von unserem neuen Menschsein. Wir haben ein neues Menschsein. Er hat ja gerade von diesem alten Wesen gesprochen, das sich immer wieder durch die Begierde verführen lässt. Noch einmal, nicht die Begierde ist schlimm, sondern dass die Begierde sich auf Ziele richtet, die nicht von Gott gesetzt sind. Es ist ja so wichtig, dass wir unsere Gelüste, unsere Begierden für Gott heiligen, so wie sie uns Gott schenkt. So wie man sich an einen Esstisch setzt und sich schmecken lässt und sich freut und sagt, es ist doch gut. Ob sie da frische Erdbeeren essen oder ob sie morgens in eine Laugebrezel beißen, ist doch alles schön und einen Kaffee trinken. Sie sagt doch, die Dinge, mit denen ich freue, haben mit den Gaumenfreuden. Aber es gibt dann wieder Gelüste, die uns wo ganz anders wegziehen von Gott. Es ist wichtig, dass ich mich im Ziel orientieren lasse, dass ich ein neuer Mensch werde. Und dann sagt er, ich bin ein neuer Mensch, werde ich durch das Wort Gottes. Ich werde geboren durch das Wort Gottes. Wie wird man ein neuer Mensch? Also durch das Wort Gottes. Es ist uns auch immer wichtig zu betonen, dass der Geist Gottes durch das Wort Gottes vermittelt wird. Das haben auch die Väter des Glaubens durch die Jahrhunderte immer wieder festgehalten als ihre biblische Entdeckung. Der Geist Gottes wird nicht vermittelt, so wie ihn die Geistbewegungen geben, dass man irgendwo vom Fluidum erfasst wird, so wie ihn die Religionen vermitteln, sondern durch das Wort. Gott hat das Wort gewählt. Und im Wort Gottes ist der Geist, der wirkt. Wo ich ein Hörer des Wortes Gottes bin, kann der Geist Gottes auch mein Herz verändern. Da kann er mir Liebe geben, Friede, mich umwandeln. Jetzt beobachte ich immer wieder, dass ich durchs Bibellesen, nicht indem ich den Kopf dazu reinstecke und zumache, sondern indem ich das Wort an mir wirken lasse, ich mein Herz verändert werde. Und durch das Bibellesen, durch das Wort der Bibel, durch das Wort Gottes werden Menschen verändert. Das Bibellesen ist etwas ganz Wunderbares, die Stille über seinem Wort. Geburt, Neugeburt geschieht dort. Davon sprach doch Jesus zum Nikodemus, wir müssen neu geboren werden durch den Geist Gottes, das Wasser und Geist. Und das geschieht da, wo wir das Wort reichlich unter uns wohnen lassen, werden wir verändert. In aller Stille vollzieht sich ein Prozess der Erneuerung und der Veränderung. So wie ein Baby im Mutterleib heranreicht, so darf ich wachsen im Glauben durch das Wort Gottes. Wenn wir dann erleben, wie Menschen, nachdem sie zum Glauben gekommen sind, auch sich verändern, dann geschieht das durch dieses Gotteswort, das immer mächtiger wird in unserem Leben. Dieses Wort Gottes ist wirksam, ist tätig, ist schaffend. Dieses Wort Gottes vollbringt das von allein. Für uns ist das ja gar nie bewusst. Sie können jetzt an vielen Stellen der Bibel das merken. Für uns ist ja das Wort das Unwichtigste. Das Wort ist was Gebabbeltes, ein Wort ist leer, ein Wort ist irgendwo. Was ist ein Wort? Schwatzen kann man viel. Das ist wie Zeitungspapier, da steht viel drauf. Das Wort ist wirkungslos. In der Bibel ist aber gerade so gesagt, wird Gottes Wort ist das Wirkungskräftigste. Die ganze Welt hat Gott durch das Wort gemacht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Unser Wort verhallt wie Schall und Rauch. Aber Gottes Wort ist ganz wichtig. Also Sie müssen dieses biblische Denken mal mitgehen. Gott sprach und es geschah. Wenn Gott etwas sagt, dann ist das absolut. Und darin hängt auch mein Bibelverständnis. Es ist mir gar nicht wichtig, ob ich das verstehe oder nicht, sondern man muss grundsätzlich verstehen, dass Gott nie Dinge so hineinredet, so wie wir so unverbindliche Sachen sagen, was geht mit meinem Sodomsgesetz von gestern an. Wenn Gott ist alles ganz fest, was Gott sagt, das geschieht. Wenn er gebietet, so steht's da. Sollte mich mein Wort reuen, sagt er beim Propheten. Nein, was ich gesprochen habe, das wird sich erfüllen. Könnt es sehen. Und wenn der Prophet Amos sagt, Gott hat gesprochen, dann muss ich Prophet sein, dann lasse ich meine Viehherden auf der Weide stehen. Ich muss. Das, was Gott sagt, muss verkündigt werden, denn das gilt. Und Sie können das immer nachschlagen, denn gerade im Alten Testament, wie Gott sein Wort auch gebraucht. Und so schafft das Wort uns. Das Wort hat etwas von einem schweren Vorschlaghammer. War verschiedene Monate bei Daimler-Benz Schmied. Das ist eine schöne Tätigkeit, wenn man da mit den großen Vorschlaghämmern auf das glühende Eisen herumhaut und dann diese großen Axtstangen da zusammengeschlagen hat und dann in den großen Hämmer noch einmal zugehauen hat. So hämmert das Wort Gottes uns zurecht. Ich bin seit Tagen, gehe ich um Und für den Predigtext für den Sonntag. Und ich meine immer, Herr, du musst mir zeigen, was ist das. Und ich merke, das schafft mit mir und das Wort will mich verändern und da will mir Gott wieder was aufschließen, was sein, was ich noch gar nicht habe. Und Herr, du musst mir es zeigen, ich habe es nicht. Ich kenne das Wort und das Wort ist etwas solch wie ein schwerer Hammer, der Felsen zerschmeißt. Ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Wenn wir dann Bibel lesen, dann kann es sein, wir werden erschüttert. Dürfen wir beim Bibel lesen auch mal weinen. Ist doch gut, wenn das in Ihnen arbeitet. Wenn das Sie bewegt. Das ist nicht bloß so etwas Theoretisches, sondern das ergreift uns bis ins Innerste, bis es scheidet, Mark und Bein, da wird das Gewissen geweckt. Bibel lesen ist ein ganz schwieriger Prozess. Zeitung lesen, das kann man eben Kaffee trinken, aber das Bibellesen, das fordert Stille und Ruhe, was wirklich Gottes Wort an uns arbeiten kann, weil wir neu geboren werden sollen. Deshalb ist das Bild natürlich schöner von der Geburt als das mit dem glühenden Eisen. Das ist so mechanisch und die Geburt ist so was Schönes und Zartes. Gott möchte uns zu neuen Menschen machen, möchte uns Leben einhauchen. Darum ist auch Hoffnung drin. Ich würde immer sagen, dass die Umwandlung von Menschen so nach dem Geist Gottes und nach dem Bild Gottes bei jedem Menschen geschehen kann, durch das Wort der Wahrheit. Da kann so viel Gott noch an uns herum ändern. Da werden Ehen erneuert, da werden Gefühle wieder geweckt, da kommt eine Harmonie und ein Frieden herein. Einfach. Es ist ja die Frage, ob wir heute in vielen Dingen auch zu stark problematisieren. Die Probleme kommen immer mehr überhand, wo man sagt, lass das Wort Gottes einmal wirken. Und dann werden Dinge in deinem Leben sich ordnen. Und Dinge, die dich heute belasten, die werden von dir fallen. Und du wirst den Frieden bekommen, den Gott schenkt. Was geschieht diese Umwandlung und dieser Prozess der Erneuerung? Sie wissen, wo da steht, so spricht, so geschieht. Das ist der Psalm 33. Den können wir nochmal aufschlagen. Immer schön, wenn Sie die Bibel dabei haben. Das ist ganz wichtig. 33, Vers 4 steht, des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss, das schmeißt Gott nicht um. Vers 9, wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, wumms, da steht's da. War für mich immer eine große Hilfe, wenn der wunderbare Gerhard von Rath, Ausleger des Alten Testaments in Heidelberg, sagte, das Wort läuft durch die Weltgeschichte. Und diese Weltgeschichte, die wir erleben, die erfüllt sich nach dem Wort Gottes. Das wird in Israel, das wird so gehen. Nach dem Wort Gottes, das wird am Ende, das wird nicht so sein, dass man am Ende sagt, so ein paar Verheißungen, die kann man auf die Seite stellen. Es wird alles nach dem Wort Gottes sein. Es wird nichts übrig bleiben. Es wird kein Häkchen aufgelöst. Das wird sich erfüllen. Dieses Wort möchte uns verändern. Dieses Wort will uns erneuern. Ich habe vorhin noch die Stelle Jeremia 23 erwähnt. Da ist es Vers 29. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt, wo Gott dann so mit denen rechte, die sein Wort verdrehen und ihre Träume und Gedanken predigen. Nein, 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 ich möchte nicht, ihr braucht nicht eure Gedanken predigen, die machen schön sein, wie sie sich vorstellen und was sie meinen. Predige mein Wort. Predige mein Wort. Jochen Kleber, der in seinem Tagebuch schreibt, nach dem Besuch verschiedener Berliner Kirchen, merken die Pfarrer nicht, wie leer das ist. Sie sollten nur Bibelworte verlesen. Seinem grenzenlosen Schmerz, als er wusste, dass er seine Frau nicht ins Ausland mitnehmen darf, weil sie Jüdin war. Und suchte Trost und sagt, nur noch das Gotteswort will ich hören. Und das ist auch bis in die Sterbestunde hinein das, was uns Kraft gibt, wie sie einer Flamme Brennstoff geben. Aus dem Wort Gottes lebt man. Das hat ja Jesus in der Versuchungsgeschichte gesagt. Ich brauche doch kein Brot, ich brauche Wort Gottes. Wenn Jesus das schon braucht, wie meinen Sie, Sie kämen durch ohne das? Und bloß, dass Sie wissen, auch wenn Sie etwa in großer Unruhe sind und keinen Frieden haben und sagen, ich habe so Angst, und so weiter. Nehmen Sie sich das Wort Gottes her. Ich weiß, wir gehen dann zu Zerstreuung und blättern in irgendwelchen leichten Zeitschriften. Das bringt doch nichts. Nehmen Sie sich die Stille und dann merken Sie auf einmal, wie eine Kraft ausgeht und wie der Herr zu Ihnen redet. Noch eine Stille, Johannes 6, Vers 63. Aber da finden Sie auch schon Parallelstellen dazu. Mehr über das Wort Gottes haben. Der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Sehen Sie auch den einmaligen Anspruch Jesu. Wie am Sonntag sagte, wer will denn da noch sagen, Jesus hätte nicht gewusst, dass er der Messias ist. Meine Worte sind Geist und Leben, kann kein Mensch sagen. Wir können alle bloß babbeln, aber er sagt, meine Worte, die sind voller Leben. Steht vor der Bahre des jungen Mannes in dem Stadttor zu Nein und ruft, und der Tote wird lebendig. Ja, das tut Gott. Was das Wort Gottes schon wirkt. Und das Schlimmste heute ist ja, wenn die Christen nichts mehr vom Wort Gottes halten. Wenn die selber sich genieren und sagen, ja, kann man heute noch mit der Bibel kommen. Erschütterndste Erfahrungen der Jugend, aber wie ich Bezirksjugendpfarrer war, steckt man morgens Zeitung auf und dann irgendwo habe ich da so, kannst du veröffentlichen, man kann heute nicht mehr Jugendarbeit mit der Bibel machen. Ja, was denn sonst? Alles andere ist das Schlimme. Wenn die irgendwelche Jugendliche, natürlich musst du mal mit jungen Leuten Fußball spielen und Zeltlager machen, alles, aber das, was das trägt und was ihnen hilft, diese Welt zu bewältigen, ist doch das Wort Gottes. Und wenn ich heute sehe, was haben wir, 580 Drogentote, junge Leute in unserem Land, da sind wir doch jungen Leuten was schuldig geblieben, die haben alles, die haben Taschengeld und alles mögliche, aber sie werden nicht mehr fertig, weil das Wort Gottes mit nichts ersetzt werden kann. Und das schulden wir Menschen, das Wort Gottes zu geben und den vielen Menschen um uns her. Und sagen Sie doch denen einfach, und ich beobachte auch schon, wie das oft ist, wenn Sie eine Spruchpostkarte, wenn die Leute ahnen ja, was das Wort Gottes ist und welche Kraft darin steckt, dass wir Erstlinge seiner Schöpfung werden. Seiner Geschöpf. Erstlinge, das sind die Prototypen, die Ersten, die aus der Produktion rauskommen, die neuen Menschen, die durch das Wort geschaffen sind. Bitte nie steht das in der Bibel drin, aus eigenen Anstrengungen, Druck und Bemühungen, weil man sich da leidenschaftlich einsetzt. Nein, durch das, was das Wort in aller Stille uns wirkt. Wir sind passiv da fast. Sag, ja, ich muss doch auch was dazu tun. Ja, ich muss vom Bösen bloß lassen. Aber das Neue kann ich nicht machen. Das Baby kann ja nichts machen, das geboren wird. Kann bloß strampeln, aber nicht mehr. Und das andere wird mit ihm gemacht. Und das ist wirklich so. Das Wort schafft an uns und wirkt neues Wesen. Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es neu uns schafft, Kranke macht genesen. Jesu, dein allmächtig Wort, fahre in uns zu wirken fort, bis wir ganz genesen. Es gibt so wunderbare Liedverse, Bibelworte, die uns alle jetzt in Erinnerung kommen. Ich habe mir noch 2. Korinther 4, Vers 6 aufgeschrieben. Nur unter den vielen Stellen. Gott, der da hieß, das Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wie kann man glauben? Glauben kann man nicht, weil man irgendwo alle Fragen geklärt hat, sondern glauben kann, weil das Wort Gottes in uns etwas schafft. Und man kann Ja sagen. Schön. Dann wird das Licht hell. So, es ging um die Versuchung, und die Versuchung kann nur überwunden werden durch das Wort der Wahrheit, das in unserem Herzen wirkt.